Ja, ich wünsche euch auch an dieser Stelle, vielleicht denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, viel Gottes Segen, einem jeden persönlich in dem neuen Jahr, in dem Jahr 2023. Ich kann es nur wünschen, ich kann es euch nicht geben oder irgendwie das vielleicht maßgeblich beeinflussen. Gott kann es geben, Gott kann uns den Segen geben. Aber einen Wunsch, den kann ich so aussprechen, das will ich gerne an dieser Stelle tun. Ja, wir gehen irgendwie heute von Predigt zu Predigt. Aber ich dachte so, heute eigentlich, das heißt zwar vielleicht Predigt, aber wir sind ja im Rahmen der Gebetswoche hier und ich möchte einfach nur so ein paar Impulse geben oder so Anregungen geben, dass wir einfach heute den Fokus darauf legen, aufs Gebet, dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet und so wie in einer Gebetsstunde das Gebet im Mittelpunkt steht, so soll es auch heute in der Gebetswoche sein oder Gebets-2-Wochen, weil wir dehnen das ja auf 2 Wochen aus. Mir ist ja immer wichtig, dass wir heute uns Zeit nehmen fürs Gebet. Und das soll heute auch wirklich auch im Mittelpunkt sein. Genau, der zweite Punkt, der lautet, kann man das in die Leinwand werfen? Im ersten Punkt haben wir gelesen, wir danken Gott. Und im zweiten Punkt geht es um das Bitten. Da ist es in dem ersten Punkt, wir bitten Gott, dass er uns vor Verblendung durch den falschen Frieden und falsche Sicherheit bewahrt. Nun, wir haben ja schon gehört, dass das Motto dieser Gebetswoche der Friede ist. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wir wissen ja, dass in der Welt Unfriede herrscht. Das heißt, Kriege, auch ganz bei uns in der Nähe, Russland, Ukraine, der Krieg und in vielen weiteren Ländern herrscht Krieg und kein Friede. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, wenn wir gute Voraussetzungen in dieser Welt schaffen würden, wenn zum Beispiel ein großer Teil der Menschen Christen wären, würde ein Friede auf dieser Erde möglich sein? Ich glaube nicht. Wenn wir vielleicht die besten Voraussetzungen schaffen würden und wenn wirklich alle Menschen Christen wären, würde es Frieden geben auf dieser Erde? Ich glaube auch dann nicht. Warum? Weil wir auch heute sehen, auch unter Christen, auch manchmal in den Gemeinden, gibt es Unfrieden, Streitigkeiten. Vielleicht wird man sich nicht mit Waffen bekriegen, vielleicht wäre es besser. Aber letztendlich den Frieden, wie wir uns vielleicht ja, den wünschen würden, wird es auf dieser Erde nicht geben. Vielleicht einem tausendjährigen Reich. Aber solange wir Menschen oder solange das Böse da ist, wird es diesen Frieden zwischen Mensch und Mensch nicht geben. Wenn wir so diesen ersten Punkt lesen, wir wollen Gott bitten, dass er uns vor Verblendung durch den falschen Frieden und falsche Sicherheit bewahrt. Ich dachte mir, vielleicht habt ihr euch das auch so beim Lesen gedacht, was meint es hier? Was ist falscher Friede? Was ist falsche Sicherheit? Meint es vielleicht das, dass wenn wir zum Beispiel jetzt annehmen würden, dass in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein schriftlicher oder Waffenstillstand vereinbart werden würde, man würde es auch vielleicht schriftlich festhalten in einem Vertrag und so ein formaler Friede verkündet würde und könnte man dann von einem falschen Frieden reden oder meint es hier die Bibel, ist das dieser falsche Friede, der hier gemeint ist oder eine falsche Sicherheit, wo die Leute denken, okay, jetzt sind wir sicher. Ja, es ist ja auf dem Papier festgehalten, wir haben einen Vertrag gemacht, einen Waffenstillstand, jetzt ist Friede. Ist das hier gemeint, falscher Friede oder falsche Sicherheit? Ich frage mal die Kinder, wir haben hier gelesen, wir bitten Gott, dass er uns vor Verblendung bewahrt. Was heißt Verblendung? Wer weiß das von den Kindern? Was heißt Verblendung? Oder ihr kennt ja das Wort blenden oder jemanden blenden, zum Beispiel mit einer Taschenlampe oder wenn wir mit dem Auto fahren, jetzt im Herbst oder im Winter, wenn die Sonne so ziemlich tief steht, ja, dann merken wir, wenn wir der Sonne entgegenfahren, dann blendet uns das sehr stark. Und dieses Wort Verblendung kommt von dem Wort blenden. Arbeitet jemand hier im Medizinbereich oder in der Zahnmedizin? Haben wir jemanden, der Zahntechniker ist oder nicht? Okay, da, okay. Genau, auch in der Medizin kennt man das Wort verblenden oder wenn man die Zähne vorne verblendet oder Veneers wird das, glaube ich, auch genannt. Ja? Warum macht man das? Das macht man zum Beispiel vorne bei den Schneidezähnen, damit, wenn ein Zahn vorne gerade im Sichtbereich kaputt ist oder beschädigt ist oder tot ist, damit das einfach ein bisschen schöner wird, dann beschichtet man den Zahn oder verblendet ihn, damit man schöne weiße Zähne hat. Ne? Damit der echte Zahn nicht zu sehen ist, sondern so ein Verblender. Oder wir kennen das auch zum Beispiel von so Natursteinverblendern oder Fassadenverblendern. Wir wollen zum Beispiel eine nackte, eine kahle, eine nicht so schöne Wand mit etwas Schönem verblenden. Und hier werden wir gewarnt, wir wollen Gott darum bitten, dass er uns vor Verblendung durch falschen Frieden und falsche Sicherheit bewahrt. Also wie gesagt, es meint hier nicht diesen Frieden einfach zwischen Mensch und Mensch. Dafür ist Jesus auch nicht auf diese Erde gekommen, dass er einfach hier vielleicht Frieden schafft, dass die Menschen nicht mehr untereinander streiten oder kämpfen. Ich habe das ja auch eingangs gesagt, selbst wenn alle Menschen Christen wären, glaube ich nicht, dass es möglich wäre, dass wir wirklich Frieden untereinander haben. Es würde immer wieder Streitigkeiten geben. Aber Jesus ist auf diese Erde gekommen, um einen anderen Frieden zu bringen. Einen Frieden, der möglich wird, dass ein Mensch Frieden mit Gott hat. Und wie das möglich wird oder ist oder wird, das sagt uns die Bibel, dafür hat Gott uns sein Wort hinterlassen. Und dieser Friede ist möglich zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir durch Bekehrung und Wiedergeburt zu Jesus Christus kommen, haben wir Frieden mit Gott. Das ist der einzige Weg, dass ein Mensch Frieden mit Gott haben kann. Und was meint es jetzt hier? Die Verblendung durch falschen Frieden. Also Jesus Christus ist der Friedefürst, er ist der richtige, der echte Friede. Und es gibt, wie wir gelesen haben, wohl einen falschen Frieden und eine falsche Sicherheit. Und davor sollen wir bewahrt werden. Ich habe mir so überlegt, was ist das vielleicht heute in unserer Zeit? Ein falscher Friede oder falsche Sicherheit? Und für mich bedeutet das, dass wenn den Menschen gesagt wird, dass es reicht, wenn du vielleicht an einen Gott glaubst, wenn du glaubst, dass es Jesus Christus dass Jesus Christus vielleicht auf dieser Erde gelebt hat, dass er ein guter Mensch war, dann das Wichtigste verschweigt man ihnen, denn durch die Bekehrung und Wiedergeburt hat man Frieden mit Gott. Erst dann und nicht, wenn man nur einfach glaubt, dass es einen Gott gibt. Und heute wird das leider auch in einigen Gemeinden oder vielleicht auch in Landeskirchen so verkündigt. Also diese Notwendigkeit der Bekehrung und Wiedergeburt wird nicht weitergesagt. Das ist ein falscher Friede. Man suggeriert den Menschen und sagt ihnen, es ist gut, dass ihr an Gott glaubt und das reicht. Das tut uns vielleicht gut, wir beruhigen uns damit oder die Leute beruhigen sich damit, wenn sie sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt, vielleicht bete ich auch, tue ich einfach gute Dinge, aber wenn solche Menschen nicht bekehrt und wiedergeboren sind, ist das ein falscher Friede. Dieser Glaube wird die Menschen nicht retten. Jesus Christus rettet. Und es ist dann auch eine falsche Sicherheit, in der sich die Menschen dann fühlen. Sie sagen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist gut, was ich tue. Aber das ist eine falsche Sicherheit und das ist ein falscher Friede. Wir wollen einfach Gott darum bitten, dass Gott uns bewahrt, dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen als Gemeinde oder vielleicht persönlich, dass wir nicht dem ganzen Wort Gottes glauben oder es nicht mehr für nötig ansehen, dass die Menschen durch Bekehrung und Wiedergeburt gerettet werden und einfach sagen, es reicht vielleicht, wenn wir an Gott glauben, dass es einen Gott gibt. In Epheser Kapitel 2 möchte ich lesen, Epheser Kapitel 2, die Verse 14 und dann von 17 bis 20. Epheser Kapitel 2, den Vers 14 und dann 17 bis 20. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Und ab Vers 17 weiter. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also in diesem Abschnitt geht es darum, um Israel, um das Volk Gottes, das auserwählt war, das in diesem alten Bund gelebt hat. Und das war wirklich Gottes Volk, das hat Gott auserwählt. Und hier sagt Apostel Paulus zu den Ephesern, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es geht jetzt nicht mehr nur um das alte Volk Israel. Es macht jetzt keinen Unterschied. Da ist kein Unterschied, ob man jetzt Jude ist von Geburt an oder ob man Grieche ist oder egal aus welcher Nation man kommt, es spielt jetzt keine Rolle mehr. In dem neuen Bund mit dem Kommen Jesu Christi sind alle Menschen gemeint, sind alle Menschen eingeladen. Er ist der Friedefürst und er vereint hier die Juden und die Griechen. Alle kommen zusammen. Wichtig ist dabei, dass wir an Jesus Christus glauben. Er ist dieser Friedefürst. Er schafft, dass jetzt jeder Mensch, egal aus welcher Nationalität, egal welchen Hintergrund er hat, dass es möglich wird, dass ein Mensch Frieden mit Gott hat. Dabei spielt die eigentliche Herkunft, woher man kommt, oder ist dann nicht mehr bedeutend. Gott vereint dieses in Jesus Christus. Und wir haben heute schon ein bisschen gehört von dem Volk Israel. Stefan hat das kurz angeschnitten. Wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, also es wird auch Deuteronomium genannt im Lateinischen, und das heißt so viel wie Wiederholung. Und am Ende, wo am Ende der Wüstenwanderung, von dieser 40-jährigen Wüstenwanderung, versammelt Mose das ganze Volk Israel. Es waren Millionen Menschen. Er versammelt sie und will ihnen am Ende das Wichtige wiederholen. Wir können uns vorstellen, 40 Jahre Wüstenwanderung. Wir lesen, dass die Menschen, die einmal ausgezogen sind, die damals am Anfang dabei waren, keiner von ihnen hat das verheißene Land empfangen. Das heißt, sie sind alle irgendwo unterwegs gestorben. Aber die nächste Generation, die hat dann später mit Josua hat das Land eingenommen. Und jetzt können wir uns vorstellen, ich weiß nicht, 40 Jahre ist wahrscheinlich, viele sind von uns noch unter 40. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, oder könnt ihr euch erinnern, was vor 40 Jahren war? Wie ist vielleicht, wie sah der Christentum in Deutschland aus? Oder wie vielleicht die aus Russland kamen, wie sah der Christentum in Russland auf? Jetzt 40 Jahre später, das ist irgendwie scheinbar keine große Zeit und doch wieder so eine große Zeit, in der sich so viel verändert hat. Die Gemeinde, die Menschen ändern sich und auch die Gemeinden ändern sich. Und so können wir uns das auch beim Volk Israel vorstellen. Eine neue Generation wächst heran. Vielleicht haben das einige Eltern nicht so gut den Kindern vermitteln können, was Gott damals dem Volk geboten hat. Und hier versammelt Mose das Volk und sagt ihnen und wiederholt und erinnert sie daran, oder vielleicht hören das einige zum ersten Mal, wie sie damals aus Ägypten befreit wurden durch Gott, durch Mose. Und was Gott ihnen an Geboten mitgegeben hat, was wichtig ist. Und er wünscht ihnen auch einfach für die Zukunft, sagt, haltet an Gott fest. Also Mose bringt das Volk zusammen und wiederholt ihnen das Wichtigste. Kurz vor seinem Tod. Und dann übernimmt Josua als Nachfolger von Mose. Und ich dachte, Mose wiederholt ihnen das Wichtige, dass sie es nicht vergessen sollen. Ich denke mal, so ist das auch vielleicht bei uns heute. Es ist wichtig, dass wir bei dem bleiben, was die Bibel sagt. Also die Menschen um uns herum ändern sich 40 Jahre später. Ich meine, wenn wir schon allein 10 Jahre nehmen, vielleicht unsere alten Fotos anschauen, wir sehen, wie sich das Ganze ändert, auch die Gemeinden, das Aussehen und so weiter. Vieles ändert sich. Aber das Wichtige ist, was Gott oder Mose damals dem Volk mitgeben wollte und sagt, bleibt bei dem, was Gott geboten hat. Bleibt bei den Geboten, die Gott euch gegeben hat. Und das ist auch für uns heute wichtig, dass wir bei der Bibel, bei dem Wort Gottes bleiben, dass wir das ganze Evangelium predigen und verkündigen, von vorne, aber auch darüber hinaus, dass wir wirklich an dem Wort Gottes bleiben. Und das meint es einfach, dass wir nicht verblendet werden, dass wir nicht andere Dinge vor Jesus Christus hinstellen. Naja, vielleicht ist das nicht so ganz bequem in dieser heutigen Zeit, über Jesus Christus zu reden, oder ist es nicht so ganz angesagt, vielleicht durch Bekehrung und Wiedergeburt zu Jesus Christus zu kommen. Man sucht sich vielleicht Alternativen oder andere Wege, wie man vielleicht auch irgendwie gut dastehen kann als Mensch. Aber die Bibel gibt uns diesen einen Weg zu Jesus Christus, und alle anderen Wege sind falscher Friede und falsche Sicherheit. Den ersten Punkt will ich noch mit einer Stelle aus Offenbarung Kapitel 3 abschließen. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 18. Da erlaubt sich Gott ein Urteil, und dann können wir einfach sehen, wie sich die Gemeinde gefühlt hat und wie Gott sie beurteilt hat. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 18. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und los. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögst. Also eine Gemeinde hat ein Bild von sich, ich bin reich, ich habe alles, uns geht's gut. Falscher Friede, falsche Sicherheit. Und Jesus beurteilt das ganz anders und sagt, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr seid völlig verkehrt und rät ihnen und sagt, ihr müsst euch überprüfen. Ihr müsst schauen, dass ihr wieder in Ordnung kommt. Und das meint es einfach, wenn Menschen oder Gemeinden verblendet werden. Und darum wollen wir einfach Gott bitten, dass Gott uns bei dem Evangelium, bei dem reinen Wort Gottes beibehält, uns persönlich, uns als Gemeinde, und dass wir vielleicht durch andere Dinge Jesus Christus nicht verdecken und andere Dinge uns plötzlich wichtiger werden, dass Jesus Christus im Mittelpunkt bleibt. Darum wollen wir Gott bitten, vor Bewahrung, vor dieser Verblendung. Wir bitten Gott, der zweite Punkt, wir bitten Gott um unsere ständige Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Auch ein wichtiger Punkt, dazu möchte ich lesen aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 und 14, da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Und Vers 14, das war jetzt nur ein Teil von dem Vers 13. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt das zu der Volksmenge, die damals versammelt war, aber auch ganz bewusst zu seinen Jüngern damals. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. In Römer Kapitel 1, Vers 16, möchte ich auch lesen. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen und alle weiteren Nationen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Also eine Bereitschaft, eine ständige Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Also verkündigen hört sich so irgendwie vielleicht ein bisschen so an, ja, verkündigen kann man so von der Kanzel oder wenn man so eine Volksmenge vor sich hat oder Menschen vor sich hat. Aber ich dachte, verkündigen meint nicht unbedingt, dass wir vielleicht vor anderen Menschen groß reden oder diese Möglichkeit hatten oder haben, wie Paulus sie unter anderem gehabt hat, sondern dass wir einfach durch unser Leben, durch unser Dasein Salz und Licht auf dieser Erde sind. Und ich dachte so nach, ja, was hindert uns oder was ist so manchmal ein Problem, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen, das heißt unser Licht verdecken oder verstecken. Ist das nicht oft unser Stolz, der uns da im Wege steht, weil wir vielleicht stolz sind, Angst haben, vielleicht schief angeschaut zu werden? Oder was werden die Menschen über uns denken, wenn wir vielleicht jetzt etwas sagen könnten und uns nicht trauen? Ich denke mal, das ist ganz ein großes Hindernis oder eine große Angst, die bei uns Christen herrscht oder da ist, einfach vielleicht unser Stolz, dass wir vielleicht nicht bereit sind, manchmal für das Evangelium des Friedens für Jesus Christus einzustehen. Und vielleicht einfach ganz bewusst Salz und Licht auf dieser Welt zu sein. Matthäus Kapitel 10, Vers 32. Matthäus 10, Vers 32. Da sagt Jesus, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. So weit geht Jesus und sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich wünsche es mir persönlich in erster Linie und uns allen, dass wir einfach Mut haben, dass wir unseren vielleicht Stolz überwinden und auch in diesem neuen Jahr 2023, dass Gott uns einfach, Gott gibt uns Möglichkeiten, Salz und Licht zu sein, dass wir diese nutzen und ganz bewusst und ja ohne Angst, ohne Angst, unser Stolz irgendwie, dass es da irgendwie, dass es unser Stolz kränkt, dass wir ganz bewusst Salz und Licht sein können, dass wir auf diese Art und Weise das Evangelium des Friedens verkündigen. Der dritte Punkt, wir bitten Gott für Menschen, die in Angst und Sorge leben und dafür, dass sie den wahren Frieden für ihr Herz in Jesus Christus finden. Weiß nicht, der eine oder andere wird wahrscheinlich auch auf seinem Handy so immer wieder so Headlines und so Neuigkeiten bekommen. Was mir einfach aufgefallen ist, so in den letzten Monaten, immer wieder liest man, ein Schuhhersteller ist insolvent gegangen, ja, ist nicht pleite, die verkaufen nur weniger. Sind insolvent gegangen, dann Bäckereien machen Insolvenz und so diese Nachrichten, die ängstigen vielleicht den einen oder anderen. Man fragt, ja, wie soll es weitergehen, die Energiepreise steigen. Und Menschen, die vielleicht mit Gott nichts zu tun haben, sie haben Angst vor der Zukunft. Industrie, große Industriefirmen, die sagen vielleicht, okay, Deutschland als Standort ist vielleicht nicht mehr wirtschaftlich für uns. Wir gucken uns vielleicht im Ausland um, wo die Energiepreise nicht so hoch sind, orientieren sich vielleicht woanders. Wie geht es mit unseren Arbeitsplätzen weiter? Die Leute machen sich Sorgen, haben Angst. Industrie vielleicht verschiebt große Investitionen. Es ist eine unsichere Zeit. Man weiß nicht irgendwie, was morgen ist. Es ändert sich gefühlt täglich etwas, meistens zum Negativen. Die Menschen haben Angst und Sorge. Aber das ist, glaube ich, nicht nur bei den ungläubigen Menschen so, die vielleicht ja eigentlich nur dieses, nur das haben, das was sie auf der Erde haben, das ist so das, was sie haben. Aber manchmal kann das auch bei Christen so sein. Und das, was wir hier haben, das meint ja auch die Gemeinde, meint auch die Christen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, weil wir einen Gott haben, einen Gott, der über allem steht. Gott verspricht nicht, dass wir vielleicht immer so reich sind, wie wir es heute sind, dass wir so viel haben, wie wir es heute haben. Aber Gott gibt von seiner Seite eine Verheißung und ein Versprechen. In Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34, möchte ich einmal lesen. Das soll uns Mut machen. Matthäus 6, von 25 bis 34. Da heißt es: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Wo werden wir arbeiten? Und so weiter. Viele Dinge könnte man hier weiter aufräumen, vielleicht die heute bei uns aktuell sind. Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also Gott gibt uns hier eine Verheißung. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist wichtig. Und wenn ihr das tut, dann verspreche ich euch, dann verheiße ich euch und dann gilt das für euch, dass ich für euch sorgen werde. Ihr tut das, was ich euch befohlen habe, ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ich sorge für das, was ihr auf dieser Erde braucht. Was für eine wunderbare Verheißung. Und diese Verheißung haben die Kinder Gottes. Und ich möchte einfach mir und uns Mut machen, vielleicht das, was uns jetzt, wir wissen nicht, was uns in dem neuen Jahr, in diesem Jahr 2023 erwartet, was dich persönlich erwartet, weiß ich nicht, du weißt es auch nicht. Aber wir haben einen großen Gott, der es weiß und er verspricht von seiner Seite, er wird für uns sorgen, wie auch immer das aussehen wird. Und ich habe einfach so festgestellt, meistens macht Gott das nicht so, dass er uns sagt, okay, hier hast du ein volles Konto und jetzt leb. Und wenn da auf einmal 100 Euro weniger sind auf dem Konto, hier hast du nochmal 100 Euro. Sondern Gott macht das meistens so, dass er eigentlich erst im letzten Moment eingreift. Ja? Das ist irgendwie so, finden wir ganz oft in der Bibel, Gott greift erst im letzten Moment ein, wo man denkt, okay, ja, wie soll das weitergehen? Aber Gott von seiner Seite wird für uns sorgen. Das ist eine Verheißung, die wir von Gott haben. Ich will noch einmal zum Schluss diese drei Punkte wiederholen und dann wollen wir ins Gebet gehen, Gebetsgemeinschaft haben. Wir bitten Gott, dass er uns vor Verblendung durch den falschen Frieden und falsche Sicherheit bewahrt. Wir bitten Gott um unsere ständige Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Wir bitten Gott für Menschen, die in Angst und Sorge leben und dafür, dass sie den wahren Frieden für ihr Herz in Jesus Christus finden. Amen. Weiß nicht, ist das möglich, dass wir uns so in kleinen Gruppen zusammentun und beten? Ja? Vielleicht kann man sich so mal Reihe für Reihe umdrehen und dann so in kleinen Gruppen, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer beten kann, möchte, kann beten. Und ich schließe das Ganze dann mit Gebet ab.